Wir sind heute Abend hier zusammen, weil uns Jesus Christus reich beschenken will. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, das ist gewiss wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, um verlorene, sündige Menschen selig zu machen. Das gilt uns und ich darf Sie willkommen heißen und freue mich auch, dass so viele Kinder unter uns sind. Und auch in diesem Augenblick denken wir daran, dass ja auch mit uns die Kranken noch an diesem Weihnachtsgottesdienst über die Kassette teilhaben, die wir mitgrüßen wollen, auch auf ihrem Leidenslager. Und das wünschen wir denen, dass sie umso mehr und Sie alle, ganz gleich wie Ihre Lebensführungen sind, erfahren und spüren, dass Gott sie mit seiner Liebe reich beschenken will. Wir wollen miteinander singen, fröhlich soll mein Herz springen. Lied Nummer 27, die Verse 1 und dann die Verse 6 und 7. Wir wollen uns erheben und mit Gott reden im Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir auch für diese Festzeit, die jetzt anbricht. Und wir freuen uns, wie in unserem geschäftigen Land Stille eingekehrt ist und so viele sich heute Abend versammeln. Und auch unser Herz sehnt sich nach Liebe, nach Frieden. Und dabei sind wir doch selbst so friedelos. Du siehst so tief in uns hinein, wie Angst uns bedrückt. Du weißt, wie wir einsam sind, wie wir oft auch gar nichts weitergeben können von der Liebe, die andere von uns erwarten. Und da wollen wir von dir heute Abend nur das eine erbitten, dass du dein großes Evangelium an uns wahrmachst und uns zu neuen Menschen machst, dass du Wohnung nimmst in unserem nicht bloß fehlsamen, sondern sündigen Leben und aus uns neue Menschen machst. Du kannst verwandeln und verändern. Darum rede zu uns heute Abend und mach uns das ganz groß, dass du kommen willst und anklopfst bei jedem von uns. Und wir wollen jetzt in der Stille, jeder für sich, dir das alles in der Stille sagen, was uns bedrückt. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geworden bist. Amen. Und nun singt der Kinderchor.
Es gab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, dass Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, auch ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er vom Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wir singen gemeinsam, es ist ein Ros entsprungen, Lied 23, 1 bis 3. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir hören den Kinderchor. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir singen auswendig die drei Strophen von Ihr Kinderlein kommet.
Thank you.
Mir gibt das jedes Jahr neu einen Stich ins Herz, wenn ich die schöne Weihnachtsgeschichte höre. Man kann sich das ja nicht ausmalen und trotzdem hat man so schreckliche Bilder vor Augen, wenn man dran denkt, wie da Maria und Josef durch Bethlehem, durch die Straßen und Gassen gehen und irgendwo ein Quartier suchen und die Türen sind alle zu. Ich habe eine rege Fantasie und dann probiere ich immer wieder ein bisschen so zu denken, wie das wohl war. Vielleicht so wie bei uns heute, wo dann einer sagt, die Frau sagt zu ihrem Mann, Jakob, komm, pst, ganz ruhig, da draußen sind Leute, wir machen, wie wenn wir nicht da wären, die wollen irgendwas von uns. Und dann gehen die zur nächsten Türe und in den Krippenspielen ist das ja eine ganz wichtige und vielleicht auch sicher die interessanteste Figur, wo man alles hineinlegen kann, was man so will. Der Wirt, dem man dann so Worte gibt, nein, ich habe keinen Platz. Er prüft die Leute noch, Maria und Josef, und denkt, die zahlen vielleicht nicht gut. Und dann fliegt eine um die andere Türe zu. Aber Sie haben es ja gemerkt, in der Weihnachtsgeschichte steht überhaupt nichts von diesen Zunentüren. Kein Wort. Das hat alles menschliche Fantasie sich vorgestellt und wir dürfen das. Es steht nur drin von einer Tür, die ist offen. Die Tür in den Stall von Bethlehem. Und da tut sich für uns ein Bild auf. Wir haben in diesem Jahr bewusst darauf verzichtet, da jetzt eins der schönen Meisterbilder der Kunst hier herzuwerfen, weil Sie ja so viele Bilder vor Augen haben. Und jetzt steht vor Ihnen auch so ein schönes Krippenbild. Maria mit dem Kind in der Krippe. Da ist gar nichts mehr sichtbar von Armut und Elend. Ein schönes Bild, ein liebliches Bild, das uns seit den frühesten Kindertagen so vertraut ist, das wir so gern haben. Der Josef steht dabei mit seinem Wanderstab, den er noch hat, von dem weiten Weg, den er hergelaufen war. Und auch das mit den Tieren gehört doch irgendwo dazu. Soweit ich mich in der Biologie auskenne, sehen Esel nicht sehr intelligent aus, aber in meinem Krippenbild ist das so ein reizend liebenswürdiger Esel samt dem Ochsen, der da über seinen Futtertrog noch hinwegschaut. Ein liebliches Bild, diese offene Tür hinein in den Stall. Und darüber möchte ich heute Abend zuerst reden und ein wenig mit Ihnen nachdenken. Die offene Tür, eine Tür war offen. Und darum hat in diesem Stall etwas stattgefunden, was man der ganzen Welt wünschen möchte. Eine wunderbare Verwandlung ist dort geschehen. Darf ich heute Abend in diese Feierlichkeit hinein doch noch einmal so ganz trocken sagen, ein Stall, das sind ja nicht unsere modernen, sauberen Ställe, das ist ja ein elendes Notquartier gewesen, erfüllt von Geruch, von Dreck. Es war nur eine schlichte Lehmmauer, bestimmt dunkel und dreckig. Und auch die Futterkrippe war bestimmt abgenutzt von den vielen Tieren, die daran mit ihrer Schnauze und mit ihrem Speichel gerieben haben. Also ich kann mir wirklich keinen elenderen Platz denken in dieser Welt als diesen Stall. Vielleicht sind heute Abend unter uns Menschen, die sagen, die immer dran denken, auch gerade in dieser Feierlichkeit, in all der Liebe dieses Festabends, den wir feiern, in all der Schönheit, die sagen, das ist alles äußerlich. Ich lebe mit meinem Leben an einem ganz dunklen Platz. Also ich denke, bei allem Respekt vor dem Schweren, das Sie haben, und ich meine, ich könnte mit Ihnen mitfühlen, ist es nicht gut, dass das da in der Weihnachtsgeschichte steht, von diesem elenden, jämmerlichen Stall? Und plötzlich
ist das alles, alles kein Wort mehr wert. Sie haben ja ganz recht, wenn Sie es ganz anders sehen. Es ist nichts mehr sichtbar. Warum sieht man denn das nicht mehr? Die Spinnenweben im Eck, den Dreck am Boden, das Brüchige und Elende dieses Notquartiers, die Armut. Es soll wirklich heute am heiligen Abend gar nicht davon die Rede sein, auch nicht von dem Schweren, das uns bedrücken mag. Alles ist überstrahlt. Jetzt von was? Nicht von der Maria? Nicht vom Josef, nicht vom Esel? Vom Kind in der Krippe? Nun wissen Sie, liebe verehrte Eltern, Mütter und Väter, ja genug, was das für eine Freude ist, wenn man ein neugeborenes Kind im Arm hat. Aber das ist auch nicht gemeint. Dafür erleben Eltern viel zu viel Enttäuschung und sie sehen manchmal ganz besorgt in die Zukunft. In unseren Tagen redet man so viel von der schweren Aufgabe, die das mit sich bringt, Kinder zu erziehen und zu versorgen. Jetzt muss ich es Ihnen so deutlich sagen, dass das Schöne, das alles überstrahlt mit seinem hellen Licht, das liegt ja in dem Kind, das da in der Krippe liegt. Wenn das bloß ein Kind gewesen wäre, Sie wissen, wie hoch ich Kinder schätze, dann wäre das alles den Aufwand nicht wert. Es wäre ein Kind, dass ich so durchs Leben quälen würde, wie Sie auch. Und wenn ihm das ganze Glück offen stünde, ein bedrängtes, armes Menschenleben, da erzählt uns das Evangelium, dass in diesem Kind Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt schickt. Ich habe heute immer wieder gedacht, wenn ich heute Abend zu Ihnen rede, dann denken manche von Ihnen, nun erzählt er mir wieder alte Geschichten. Und ich stehe heute Abend vor Ihnen und sage, Sie können den Test in Ihrem Leben machen. Sie können den Test in Ihrem Leben machen, ob das wahr ist, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und als der Herr unter uns ist, dem alle Gewalt gehört im Himmel und auf Erden. Nur dass dieser große Gottesherrscher sich diese kleine Gestalt gibt. Kann Gott denn noch weitergehen auf der Suche nach uns? Er läuft uns nach und sucht sie, so wie er ihnen schon so oft im Leben nachgegangen ist und zu ihnen geredet hat. Wie oft hat er sie angesprochen? Wir haben es von uns weggeschüttelt. Oft war uns das Bild Gottes erschreckend. Wir haben etwas gewusst von dem richtenden Gott, der auch über unserem Leben wacht und vor dem wir einmal stehen. Und dann kommt Gott so klein, weil er um ihr Zutrauen wirbt. Sie brauchen sich vor Jesus Christus nicht zu fürchten. Sie dürfen zu ihm hertreten. Und dann geschieht das, was damals in diesem Stall von Bethlehem geschehen ist. Dass all das, was sie heute Abend noch bewegt hat, die Trauer, die Einsamkeit, die Schmerzen, die Sorgen, gar nicht mehr wichtig sind, weil da eine Mitte ist, eine ganz neue Mitte. Jesus Christus, die Mitte, von dem aus alles ein neues Gewicht bekommt in unserem Leben. Das ist ja das Notvolle in unseren Tagen, dass wir in unserem 20. Jahrhundert uns in die Mitte gesetzt haben und ganz vergessen haben, dass doch Gott in der Mitte steht, der über unserem Leben als der Herr allein zu gebieten hat. Und das ist das Schöne in diesem Stall von Bethlehem. In der Mitte, da ist Jesus Christus, das Kind in der Krippe. Sie werden heute Abend, nachher, wenn unsere Feier zu Ende ist, wieder zurückkehren in ihre Wohnungen. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie nicht im Stall zu Hause brauchen. Es sind schöne Wohnungen, die wir uns mit viel Liebe und Mühe eingerichtet haben. Und sie haben sich gemüht, liebe Mütter, wie haben sie in den Tagen gearbeitet, damit es ein schönes Fest werden kann. Sie haben alles vorbereitet. Und doch wäre es ein armes, elendes Fest, wenn bei ihnen zu Hause nicht Jesus Christus die Mitte wäre, der Sohn Gottes. Und nicht nur heute Abend, sondern in allen Tagen des neuen Jahres und ihres ganzen Lebens. Eine Tür ist offen in den Stall hinein von Bethlehem. Und was sehen wir? Diese Herrlichkeit, Jesus Christus. Und alles ist erfüllt von ihm. So ist das, wenn eine Tür offen ist. Aber jetzt muss ich noch etwas anderes sagen. Sie ist ja eigentlich nur einen kleinen Spalt weit offen. Arg weit ging sie gar nicht auf. Es ist ja gut, dass die Archäologen immer wieder das Zeugnis der Bibel gründlich überprüfen. Und es ist schon erstaunlich, was heute auch jüdische Archäologen zutage gefördert haben und was auch dort in der Geburtskirche von Bethlehem zum Vorschein kam. Manch ein Tourist hat sich schon gewundert, warum er da hinuntergeführt wird in eine Erdhöhle und sagt, wie soll denn das sein? Ich habe mir den Stall ganz anders vorgestellt. Aber man hat ja wirklich nachgewiesen, dass keine 100 Jahre nach dem Tode Jesu da unten schon frühchristliche Anbetungsstätten waren. Also ganz früh haben die Menschen das noch festgehalten. Da war die Geburt Jesu. Nun sind die äußeren Orte für uns ja nicht so wichtig, aber es fällt ein wichtiges Licht des Verständnisses auf die Weihnachtsgeschichte. Was war der Stall? Die Herberge jedenfalls. Das war nicht eine Wirtschaft. Das war auch keine Karawanserei, wie manche uns das verstehen lassen wollten. Das griechische Wort, das hier steht, steht auch für das Haus der Großfamilie. Und wenn die Nachkommenschaft Davids sich wegen der Volkszählung wieder in Bethlehem versammeln musste, wo sammelt man sich? Man sammelt sich natürlich im Familienhauptquartier, im Sitz der Sippe. Das war das Quartier, wo auch Maria und Josef bei der Verwandtschaft wieder eingekehrt sind. Und darum ist das sicher besonders schlimm, wenn man dann keinen Raum im Familienhauptquartier hat. Mit der Verwandtschaft hat man ja allemal so gewisse Probleme. Das ist sicher in allen Familien so. Wenn ich in der Haut des Josefs gesteckt wäre, ich hätte losgedonnert, nicht gesagt, schöne Verwandtschaft. Da weiß man wieder mal, was man von seinen Tanten und Onkels zu halten hat. Keiner ist da für einen. Es war ja alles belegt. Der Rucksack in der Wand war auch schon besetzt vom Vetter Benjamin, der drin schlief. Und er hätte ja sagen können, was ist mit dem Sofa, da will ich schlafen, aber da war die Tante Miriam mit ihrer Migräne schon drauf gelegen. Es war kein Platz in der Herberge, wie das eben in der Verwandtschaft so geht. Von dem Josef, das wissen wir, ist kein Wort des Vorwurfs laut geworden, wie wir das so gerne tun würden. Kein Wort der Bitterkeit, des verletzten Stolzes, auch nicht, dass er mit diesem Beleidigtsein abzieht, sagt, so, jetzt sollt ihr mal sehen, wie weit er kommt, und ich werde mich auch so durchbeißen. Was ist denn das Geheimnis des Josef? Er wusste etwas um die göttlichen Planungen in seinem Leben. Er hat ja sehr widerspenstig nur eingewilligt, als Gott ihn rief und ihm das enthüllt hat, dass die Maria ein Kind tragen soll, das Gott selbst gegeben hat. Und nun ist er ganz still und geht seinen Weg. Ich will heute Abend Ihre Augen auf diesen Josef lenken, weil er mir ein Zeuge des Glaubens ist, wo man sein Leben gar nicht meistern muss. Vielleicht kämpfen wir uns oft viel zu verbissen durch, sondern er weiß, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf rechter Straße. Das sagen wir so gern, aber wir leben es ja gar nicht. Und er geht wortlos hinunter und jetzt kommt das wieder mit diesem Stall. Das waren ja jene Erdhöhlen, die oft zu diesen Quartieren in Bethlehem dazugehört haben. Da war das Heu gelagert und durch eine kleine Lehmmauer getrennt, wie das die Archäologen uns noch zeigen können. Da war der Raum für die Tiere. Dort an diesem zugigen Platz, da geht er mit seiner Maria hin. Dort wird das Kind geboren. Man kann sagen, wie soll man so etwas bewältigen können? Wissen Sie, dass Sie alles bewältigen können, wenn Gott Sie führt? Sagen Sie das nicht so schnell, Gott hat mich geführt. Oft sind das Wege in unserem Leben, die wir uns im Trotz selbst eingebrockt haben, wo wir in unserer Gottesferne eigenmächtig losgerannt sind, stur mit unserem eigensinnigen Willen. Und dann kamen so viele Nöte. Es ist etwas ganz anderes und Wunderbares, wenn Sie sagen können, dein Wille, Herr, geschehe. Und er macht es gut. Nur ein Spalt war die Tür geöffnet. Wissen Sie, was dieser Spalt ist? Da habe ich so Probleme in meinem Glaubensleben. Denn Spalt, das ist eine Willenssache. Aufzumachen, dass Gott mein Leben führen kann. Dass ich sage, Herr, ich stehe vor wichtigen Entscheidungen, aber ich will deine Ehre suchen. Du hast etwas mit meinem Leben vor. Wenn das stimmt, dass ich unter den vielen Millionen und Milliarden Menschen bei dir bekannt bin, dann kennst du mich auch hier, wo ich lebe, in Stuttgart oder wo auch immer. Und dann will ich dir Raum geben. Ich will dir folgen. Ich will dich machen lassen. Machen Sie doch die Türe auf. Nicht bloß ein Spalt weit. Dem Josef wird es nicht leicht gefallen sein und Ihnen fällt es nicht leicht. Auch wenn wir meinen, wir wären glaubende Menschen, am Willen wird es immer offenbar, ob wir Gott Raum geben in unserem Leben. Noch ein letztes. Ich wollte Ihnen von der offenen Türe erzählen, heute Abend in den Stall nach Bethlehem hinein. Wollte Ihnen von dem nur einen Spalt weit geöffneten Tür, von dem Türspalt sagen, des Josef, der Gott in sein Leben einlässt. Aber die letzte Frage soll das an Sie sein, ob Sie nur jetzt heute Abend vor der Türe stehen bleiben. Man kann das ja immer wieder hören und man meint die Weihnachtsgeschichte, ja, man kann sie auswendig. Und dann hört man, so ging mir es vorhin, ich war dankbar, dass ich heute einfach hören konnte. Und hört. Aber dann irgendwann, wir gehen wieder hinaus und gehen zurück und sagen, so, jetzt beginnt das Fest, jetzt haben wir das hinter uns. Nein, jetzt kommt das Entscheidende erst. Jetzt kommt das Entscheidende, ob Jesus Christus auch in Ihr Leben eintreten kann. Er will nicht nur der Zaungast unseres Lebens sein. Manchmal reden wir anerkennend von ihm und sagen, ich glaube, er war schon ein großer Mensch. Er hat sicher viel Gutes getan. Er dankt für die Blumen und ist nicht daran interessiert. Er will viel mehr. Er will König und Herr sein. Sie können in der Bibel lesen, wo Sie wollen. Er kommt mit einem ungeheuren Anspruch. Mit dem Anspruch, den Gott seit der Erschaffung des Menschen auf uns hat. Er will unser Leben neu gestalten, nach den göttlichen Maßen neu ordnen. Das ist doch keine Einengung, sondern Entfaltung unseres brüchigen und vergänglichen irdischen Daseins. Jetzt müssen Sie mal die Hirten anschauen. Es waren rohe Männer, starke Männer, die da draußen diesem schweren Beruf nachgingen und die sich oft genug auch mit wilden Tieren auseinandersetzen mussten und sich verteidigt haben. Einfach so mit ihren bloßen Händen. Und das ist so schön dort beschrieben, wie diese großen Männer niederknien. Sind sie in ihrem Leben schon einmal vor Jesus Christus niedergekniet? Ich erlebe das so oft, wenn wir Gespräche führen. Und so manchmal sind ja die Nöte des Lebens so groß. Dann fragen wir, wie kann sich das alles lösen? Und dann kann ich nur das Größte sagen. Manche sind vielleicht enttäuscht, aber glauben Sie mir, es ist das Größte. Ob das Krankheitsnöte sind, Sorgen um Kinder oder
Ehenöte.
Wenn ich sage, jetzt wollen wir das alles Jesus sagen. Beten Sie doch zu Jesus. Ich kann nicht beten. Kann das sein, dass es so viele Christen gibt, die gar nicht mit eigenen Worten zu Jesus Christus beten können? Er will doch in ihrem Leben das wahrmachen, was damals in Bethlehem geschehen ist, ein Heiland, ein Helfer, ein Retter zu sein. Wie kann er es ihnen größer zeigen als in den ganzen Nöten der Krankheit? Wenn sie heute Abend allein sitzen und sagen, alle haben mich verlassen, niemand ist bei mir, der Heiland ist doch da, reden Sie doch mit ihm. Und denken Sie immer an dieses Bild, wie diese Hirten knien. Es sieht so schlicht aus, und wenn Sie sagen wollen, ich kann das nicht glauben, können, tun Sie das nie. Aber ahnen können Sie, was Glauben ist. Dem großen Gnadengeschenk Gottes trauen, dass er uns Jesus gesandt hat. Dieser Jesus, der in dieser Nacht bei Ihnen sein will, der mit Ihnen geht. Bleiben Sie doch jetzt nicht außen stehen und schauen Sie das alles an, bewegt und sagen, es war schön, es war interessant. Dann hätten Sie alles verpasst und die Tür fällt wieder zu. Sie sollen das Kind in der Krippe so finden, dass es Ihr Heiland und Ihr Retter wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Und erst wenn Sie vor ihm knien, kann er in Ihr friedeloses Herz hinein den Gottesfrieden geben. Es wird in unseren Tagen viel von Frieden gesprochen und von Sehnsucht. Dabei sind wir selbst so friedelos, dass wir gar keinen Frieden schaffen, dass es um uns her schon voll Spannungen ist. Wir reden von Liebe und spüren doch schon in uns die argwöhnischen, neidischen Gedanken. Herr, komm zu mir und sei mein Heiland. Mach du mein Leben neu. Du hast so viele Menschen verändert und hast Christusmenschen aus ihnen gemacht. Ich möchte heute Abend an diesem Weihnachtsabend nur da die Türe Ihnen weit aufstoßen und Sie einladen, dass Sie dort zur Krippe treten und ihn, diesen Jesus Christus, bitten. Ich möchte, dass du, Gottes Sohn, mein Heiland und mein Retter bist. Morgen und alle Tage. Amen. Und nun singen wir vom Lied, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, vom Lied 21, die Verse 1 bis 3 und die beiden letzten Verse.
Wir wollen beten. Darüber preisen wir dich, lieber Herr, du Heiland der Welt, dass du dich von jedem finden lässt, der dich sucht. Und dass wir alle das entdecken und erfahren können, was diese Hirten erlebt haben, dass wir vor dir stehen. Und wir kommen jetzt auch an diesem Abend nicht bloß in der großen Festesfreude, sondern auch mit der ganzen Not der letzten Wochen und Tage, die ja im Stillen mit uns geht und mit all dem, was uns in der Tiefe unseres Herzens bewegt. Und wir bitten dich, dass du Herr unseres Lebens wirst, dass wir dein Eigen sind. Wir danken dir, dass du auslöscht und vergibst, was vor dir Schuld ist. So viel, was wir gegen dich getan haben, und dass wir von deiner Vergebung her neu beginnen können, auch in die Freude dieses Abends gehen können, weil du die Mitte sein willst. Und wir uns dann ganz neu freuen dürfen an all dem Schönen, das wir erleben, an unseren Kindern und Familien, an den Menschen, an den Zeichen der Liebe und auch dann, wenn wir nichts haben, an dir allein. Dann willst du uns noch größer werden. Wir möchten dich heute Abend bitten, für unsere Stadt und für unser Land, für alle, die hier Christfest feiern, gib doch, dass alle das große Geheimnis ahnen, dass du zu ihnen kommen willst, dass du allein Friede und Liebe schenken kannst, dass bei dir allein Versöhnung ist in einer zerrissenen und im Aufruhr befindlichen Welt. Und je größer oft die Gegensätze und das Leiden in der Welt ist, umso herrlicher ist dein Wirken mittendrin, wo du uns deinen ewigen Gottesfrieden gibst. Lass doch keinen unter uns jetzt sein, der das nicht erfährt und an dem du es nicht wahr machst. Wir wollen dich auch für unsere Kinder bitten, dass du ihnen besondere Freude heute Abend schenkst. Und für unsere Kranken, die leiden müssen, kehre du bei ihnen ein und mach du bei ihnen deine Freude groß. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Wir haben jetzt keinen Zettel mehr von unseren Gottesdiensten über die Festzeit bis ins neue Jahr hinein. Er wurde ja in alle Häuser gebracht, aber man kann sich es auch ganz einfach merken. Wir haben an allen Feiertagen, an jedem Sonntag, den Gottesdienst um 9.30 Uhr. Nur während der Schulferien ruht der zweite Gottesdienst. Es ist immer auch so, dass dieses Evangelium uns in solchen Festtagen groß wird. Darum hören wir so gerne auf Gottes Wort. Wir haben einen Sondergottesdienst am Altjahrsabend, an Silvester um 18 Uhr. Die Veranstaltungen und Gottesdienste dann im neuen Jahr, die liegen hinten schon aus. Und ich bitte Sie, dass Sie die mitnehmen, die gehen schon bis in den März hinein. Es ist so ein orangener, gedruckter, großformatiger Zettel. Nehmen Sie den mit, damit Sie informiert sind. Und wir freuen uns immer, wenn Sie mit uns Gottesdienst feiern. Wenn Sie unter uns sind. Ab dem 12. Januar haben wir wieder diesen zweiten Gottesdienst um 10.45 Uhr. Das steht auf dem orangen Zettel. An Silvester um 18 Uhr zusätzlich. Zum Opfer heute Abend. Da kam gerade rechtzeitig ein Brief. Sie wissen ja, dass wir mit unserer Gemeinde ganz konkret helfen wollen, aus unserem Überfluss heraus, wo in der Welt Not ist. Es wird so viel gesprochen, wir wissen nicht wohin. Wir wissen wohin. Wir haben ja einen Arzt in Pakistan und andere Leute in Afrika. Einen von denen, den wollen wir heute Abend besonders erwähnen, das ist Willy Ehret mit seiner Frau, die in Nigeria, in Nordnigeria, eine Landwirtschaftsfarm betreiben und dort die Nigerianer anleiten, wie sie ihren Boden besser bestellen können. Und er schrieb einen Brief, der gestern ankam, an die ganze Gemeinde. Und den muss ich Ihnen einfach vorlesen, weil Sie dann wissen, wofür das Opfer ist. Konkret für diese Aufgabe. Zuerst wollen wir Ihnen alle danken. Danken dafür, dass Sie uns in aller Treue in unserem Dienst hier in Nigeria unterstützen. Jedes Mal, wenn uns die Spendenliste zugeschickt wird, führt die Hofacker Kirche die Liste an. Wir wissen um Ihr treues Geben und beten, für das wir Ihnen so dankbar sind. Aber das sind auch unzählige nigerianische Landwirte und Viehhirten, die Ihnen alle dafür danken wollen, dass Sie uns hierher geschickt haben, um Ihnen zur Seite zu stehen. Gerade jetzt sind wir viel auf Achse. Der Mais, die Erdnüsse und die Hirse werden geerntet. Laut nigerianischer Statistik geht 40% des geernteten Gutes durch Lagerschäden wie Termitenfraß, Ratten und andere Insekten verloren. So unterrichten wir in den Dörfern, wie man durch einfache Methoden diese Schäden verhindern kann. Dann hat auch Ruth, das ist eine Frau, ihre regelmäßigen Treffen. Sie unterrichtet Frauen zum einen über richtige Ernährungsweise und Hygiene und zum anderen kontrolliert sie in wöchentlichen Sprechstunden das Gewicht und den Allgemeinzustand von Kindern, die das 5. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Diese sind ja für allerlei Krankheiten am anfälligsten, gerade wenn sie schlecht ernährt sind. Dabei kommt es vor, dass eine Mutter ein 2-jähriges Kind mit ganzen 6 Kilo Gewicht zur Untersuchung bringt. So viel in aller Kürze hier aus unserem Alltag. Wir grüßen Sie alle mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wollen unser Opfer dafür verwenden, dass diese Arbeit geschehen kann. Und ich darf Ihnen zum Schluss allen ein reich gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Ich möchte Ihnen danken und ich habe mich gefreut, dass Sie Ihr häusliches Feiern mit diesem Gottesdienst begonnen haben. Und ich wünsche Ihnen, dass die Freude weitergeht von heute Abend und sich durch das ganze nächste Jahr hindurchzieht. Wir wollen nach dem Segen stehend das Lied O du fröhliche singen, 406 im Gesangbuch. Und nun wollen wir uns erheben und Gott um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.